10, 12. Der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums.
Heute mit einer Folge, die wir wenige Tage nach dem zweiten Jahrestages des Angriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober aufzeichnen. Und wir sind auch verbunden mit Israel, mit der emeritierten Professorin und Autorin, Soziologin Sibylle Heilbrunn. Herzlich willkommen, Frau Heilbrunn. Ich starte mal mit der Frage, Sie leben seit, wenn ich richtig rechne, fast 50 Jahren in Israel.
Ja.
Warum und warum sind Sie noch da, nach allem, was passiert ist?
Das sind zwei verschiedene Fragen und ich werde versuchen, sie getrennt und doch zusammen zu beantworten. Erstmal vielen Dank für die Einladung, in diesem Podcast mich mit Ihnen zu unterhalten. Ich bin 1977, 78 das erste Mal nach Israel gekommen. Da habe ich noch studiert, war ich an der Universität in Tübingen im Leibniz-Kolleg und war sehr interessiert an allen sozialistischen und kommunistischen Gesellschaftsmodellen, wie damals alle Studenten waren. Unsere Dozenten waren ja die 68er. Und im Zuge dieses Interesses bin ich als Volontärin an einen Kibbutz nach Israel gekommen und muss sagen, dass es damals für mich wirklich wahnsinnig spannend war, dieses Experiment des anderen Zusammenlebens kennenzulernen. Und bin dann noch zwei, dreimal hin und her gefahren, habe dann meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und dann, nachdem ich die Zwischenprüfung in Tübingen an der Uni hinter mich gebracht hatte, habe ich in Tel Aviv an der Uni weiter studiert und bin eigentlich nach Israel gekommen als Volontärin in einen Kibbutz. Und mein Ziel war der Kibbutz mehr als Israel. Also in dem Sinne bin ich nicht... Ich bin auch nicht jüdischer Herkunft. Ich bin aus einer ganz normalen Bremer Familie in Bremen aufgewachsen und fand aber dieses sozialistische Modell sehr, sehr spannend, interessant. Und wir haben über 20 Jahre da, bis 30 Jahre im Kibbutz auch gelebt. Also unsere Kinder sind im Kibbutz aufgewachsen und ich finde dieses System immer noch sehr, sehr interessant. Und bin gerade dabei, ein Buch darüber zu schreiben mit einem Kollegen. Und so bin ich in Israel geblieben. Und ich muss dazu sagen, Israel war damals ein ganz anderes Land. Die Regierung war in Richtung, es wurde ganz viel über Frieden geredet. Die Friedensbewegung war unheimlich wichtig. Die Kibbutz-Bewegung war auch sehr bis heute in der Friedensbewegung eingebettet und hat sie auch in vieler Hinsicht eigentlich geleitet. Und das Ganze, ich erinnere mich an die Oslo-Verträge, ich erinnere mich an die Demonstrationen, die wir damals gemacht haben, damit Oslo vorankommt. Und man hatte schon ein ganz anderes Gefühl, weil die Perspektive von Israel war, dass man Frieden möchte. Und das ist in den letzten 15 Jahren verloren gegangen. Und es geht so weit, dass unter uns, wenn wir mit Freunden sind, sagen, oh, das Wort Frieden, das darf man gar nicht mehr benutzen, weil dann ist man nämlich gleich in irgendeine Ecke gestellt. Und von daher, die Frage, warum ich noch hier bin, ist eine schwierige Frage, weil erstmal sind wir, mein Mann und ich, wie gesagt, beide pensioniert, in einem Alter, in dem es nicht so einfach ist, noch wieder woanders hinzugehen. Mein Mann ist auch israelisch-deutscher Herkunft und mal aber ist hier geboren und sieht sich in diesem Land und findet es, glaube ich, sehr schwierig, noch woanders hinzugehen. Ob es eine rote Linie gibt, nach der wir vielleicht nicht mehr hier leben könnten, könnte sein. Ich hoffe, dass wir da nicht hinkommen.
Sie haben gerade beschrieben, dass damals, also in der Anfangszeit, Israel dafür stand, für den Frieden zu arbeiten. Würden Sie so weit gehen, zu sagen, dass die israelische Regierung eigentlich in den letzten Jahren, vor allem in den letzten zwei Jahren, alles dafür getan hat, für den Krieg zu arbeiten, um den am Laufen zu halten, um mit diesem Konflikt vielleicht auch andere Dinge zu überdecken?
In jedem Falle. in jedem Falle, und es wird auch ja ganz öffentlich diskutiert. Es gibt da zwei Erklärungen. Die erste Erklärung ist Herr Netanyahu, der alles tut, damit er weiter regieren kann. Und wie in vielen nicht demokratischen Systemen gibt es nichts Besseres als einen Krieg, Ausnahmezustand. Alles ist erlaubt. Man kann keine Wahlen machen. Man kann auch niemanden absetzen. Also erstmal ganz klar persönliches Interesse Netanyahus, diesen Krieg so lange wie möglich zu halten, damit er weiter regieren kann, was ja offensichtlich gestern Abend durch eine sehr interessante Politik von Herrn Trump nun zu einem Ende gekommen ist, interessanterweise und schönerweise für uns. Wir sind natürlich wahnsinnig froh, obwohl es, wie gesagt, ich glaube, Israel wird einen Preis dafür bezahlen und vielleicht gerade wir als die Protestbewegung. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die nationalreligiösen Parteien in Israel ein ganz klares Programm haben, und das heißt Groß-Israel. Und Groß-Israel ist nicht zu vereinbaren mit Frieden. Und für diese nationalreligiösen Parteien, die sitzen alle in der Regierung im Moment, ist jede territoriale Veränderung von Groß-Israel, was natürlich die Westbank einschließt, Gazastreifen einschließt, aber auch im Norden Teile vom Libanon, von in deren Vorstellung ist das Groß-Israel, und die müssen darauf hinarbeiten, so bestimmt ist ihr Glaube, das ist also besetzt, das ist religiös besetzt, und Israel wird immer religiöser. Israel ist eines der wenigen Länder, in der die junge Generation religiöser ist als die alte Generation. Und ich würde sagen, dieses zusammen hat dazu geführt, dass in den letzten 15 Jahren Friede nicht als Alternative in der öffentlichen Diskussion war. Und wie gesagt, es war schlimmer als das, sondern man wurde ausgelacht, wenn man über Frieden redet. Und über das Ziel, Frieden zu haben zwischen den Palästinensern und Israel, das konnte man nur in seinen eigenen Kreisen bereden, ansonsten eigentlich nicht.
Wir müssen das ein bisschen aktuell einordnen. Wir zeichnen auf am Morgen des 9. Oktober. Das heißt, Sie beziehen sich auf die Ereignisse aus dieser Nacht, die wir aus den USA gehört haben, gelesen haben. Die Ausstrahlung unseres Podcasts oder die Veröffentlichung ist ja erst morgen. Wir wissen noch nicht, was bis dahin noch passieren wird. Aber wenn wir jetzt Stand heute schauen, wir erleben ja ganz erstaunlich, dass vielleicht jemand für Frieden in der Region sorgt, dem wir das als allerletztes zugetraut hätten, was so verschiedene Weltbilder ja auch wieder ins Wanken bringt. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass es diesmal tatsächlich mehr ist als Ankündigungen und es diesmal wirklich entscheidende Schritte gibt?
Erstens mal habe ich Hoffnung. Wie gesagt, es ist noch nicht alles auf dem Tisch, was eigentlich da abgesprochen wurde. Ich glaube, die erste Phase wird in der Tat passieren, weil nachdem überall auf der ganzen Welt davon geredet wird, ist es auch eine Frage, dass man sein Gesicht nicht mehr verlieren kann. Also schätze ich mal, dass nächste Woche diese erste Phase vor sich gehen wird. Trump ist interessanterweise sehr daran interessiert, wirklich auch eine Art von Zwei-Staaten-Lösung voranzutreiben. Und ich glaube, da ist auch Druck von den Saudis und den Emiraten dabei. Und ich meine, wenn dieser Präsident und gerade der es so weit kommen, so es dahin bringen würde, dass sowas passiert, fände ich es natürlich sehr, sehr, sehr wichtig. Auf die Dauer ist das die einzige Möglichkeit von Israel, als Demokratie weiter zu bestehen. Leider gibt es in Israel sehr viele Menschen und auch in der Regierung sehr viele Parteien, für die die Demokratie eigentlich kein sehr wichtiger Wert ist und die auch dazu bereit sind, in einer anderen Art von Gesellschaft zu leben. Ich bin der Meinung, dass nur mit einer Zwei-Staaten-Lösung Israel-Demokratie bleiben kann. Das ist ein ganz großes Thema, was auch mit der Demografie zu tun hat. Und ich bin positiv und hoffe, dass Trump genügend finanzielle Interessen im Gazastreifen hat, dass, damit er das vorantreibt und auch in der Westbank es zu einer Lösung kommen will. Denn was in der Westbank passiert, kann ich Ihnen gleich erzählen, warum ich heute Morgen um 5 Uhr an einem Grenzübergang stehe und Leute, die in der Westbank leben und in Israel in Krankenhäusern behandelt werden, gibt es eine NGO, wir sind praktisch Fahrer. Wir sind Fahrer für diese Leute, damit sie zu ihren Behandlungen in die israelischen Krankenhäuser kommen, denn die dürfen nicht mit ihren eigenen Autos über die Grenze. Also stehen die morgens um 4:45 an der Grenze zwischen Israel und den besetzten Gebieten. Eine richtige Grenze, da sind Soldaten, die werden da kontrolliert, wenn sie durch die Grenze gehen. Ich warte mit meinem Auto, fahre die zu einem in ein Krankenhaus in Tel Aviv. In Tel Aviv wiederum an dem Krankenhaus warten. Heute Morgen war es ein kleines Mädchen mit ihrer Mutter. Die habe ich in Richtung Norden gefahren, wo ich mich auf dem Weg mit einer anderen Volontärin getroffen habe, die mit denen dann nach Rambam in Haifa in ein Krankenhaus gefahren ist. Und alles das passiert, weil es keine nicht genügend gute Krankenbehandlungen in den Westbank gibt und dass die Leute dürfen nicht mit ihren Autos über die Grenze und in Israel fahren. Also darum gibt es diese Art von NGOs, was natürlich auch logistisch ganz toll, eine ganz super organisiert. Ich kriege dem Abend davor ein WhatsApp, wer wartet am nächsten Morgen, mit wem treffe ich mich in Tel Aviv, wen treffe ich auf dem Weg nach Haifa, alles organisiert, unterwegs wird angerufen, ist alles in Ordnung. Dann habe ich auch diese Menschen gefragt, die in den Westbank leben, die haben auch eine Telefonnummer, rufen an und sagen, am Montag um 7:50 Uhr habe ich meinen Termin in Rambam und ich muss dahin und dann diese Kette geht dann los und es ist wirklich, das sind mindestens 5-6 Leute jedes Mal engagiert, um ein Mädchen mit seiner Mutter, mit ihrer Mutter oder auch ältere Leute zu fahren. Und es ist ganz toll organisiert, muss ich sagen. Ganz toll. Und das ist eine von den NGOs.
Wir haben ja in Deutschland sehr den Blick darauf, was macht Israel als Staat, was macht die israelische Regierung, was passiert in diesem Krieg, was passiert an internationalen politischen Verhandlungen. Sehr in den Hintergrund gerückt ist ja der Blick auf die israelische Zivilgesellschaft. Das kommt zumindest nach meiner Wahrnehmung in der medialen Berichterstattung in Deutschland kaum noch vor. Wenn wir uns erinnern an die Zeit vor dem 7. Oktober, da gab es Berichterstattung über Proteste in Israel, über eine wachsende, lebendige Zivilgesellschaft. Dann haben wir auch in diesem Podcast mit Moshe Zimmermann mehrfach gesprochen, der sagte, es gab so eine Schockphase, da waren natürlich diese Zivilgesellschaft erstmal auch sehr, sehr, sehr handlungsunfähig. Inzwischen, das, was Sie beschreiben, ist wieder sehr viel Zivilgesellschaft da. Wie würden Sie die Situation der Zivilgesellschaft beschreiben in Israel im Moment?
Also ich würde mal so sagen, und es gibt NGOs wie diese NGO, das heißt Fahnen der Hoffnung, so etwa leicht übersetzt ins Deutsche, die gibt es schon lange. Die gibt es schon lange vor dem 23., vor 2023. Ich habe jetzt keine Zeit gehabt zu gucken, wann genau. Aber es gibt NGOs, die involviert sind in humanitären Hilfe, in der Westbank und im Gazastreifen auch, die gibt es schon lange, die sind schon jahrelang aktiv. Dann gibt es NGOs, die sich eigentlich entwickelt haben aus dieser ersten Phase des Versuches von Netanyahu, Israel die Demokratie in Israel sehr zu schwächen, sagen wir es mal so. Und das war von dem 23, also vom Januar 23 an, haben sich dann neue NGOs entwickelt und diese ganze Riesenprotestbewegung, die war ja sehr groß, bis zum 7. Oktober ist dann organisiert worden. Also ich würde mal so sagen, seit ich mich erinnere, in jedem Falle seit dem Januar 23, sind wir jeden Samstagabend demonstrieren gegangen und oft auch noch unter der Woche. Und dieses Protestmovement ist auch von NGOs geleitet worden von Januar 23. Nach den, und da würde ich sagen, gab es keinen institutional void von dem Staat. Der Staat war da und der Staat hat versucht, wie gesagt, ganz viele Schritte zu unternehmen, damit Israel immer weniger Demokratie ist. Am 7. Oktober kann man eigentlich sagen, hat der Staat ja völlig versagt. Nicht nur militärisch, ich habe keine Ahnung von Militär, aber wenn man mal davon ausgeht, und das haben wir jetzt ja auch vor 2 Tagen wieder die ganze Berichterstattung gesehen, dass die Hamas-Terroristen um 6.30 Uhr morgens eingefallen sind und das Kibbutzim gibt, in denen war die Armee, dann kam dann um 2 oder 2:30. Also auch militärisch war es total ein großes Versagen. Aber eben auch in den ersten Wochen und Monaten nach dem 7. Oktober, die ganze Organisation der vielen, vielen Menschen, die ja fliehen mussten aus dem Norden und aus dem Süden, ich würde sagen, da hat die Zivilgesellschaft eigentlich alles getragen. Und ich meine, ich habe da letztes Mal drüber nachgedacht, in diesen ersten Kriegsmonaten, wo ja auch man nicht wusste, und zwar in den ersten Monat sogar, wo man auch nicht wusste, was im Norden passiert, erinnere ich das mal an unsere Tochter, die auch sehr aktiv ist, politisch und in der Zivilgesellschaft, die haben organisiert, dass hier in Pardisrana Sandsäcke in Norden gefahren wurden, weil es nicht genügend von denen gab für die Soldaten, die im Norden die Grenze absichern sollten. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Es ist ja im Grunde genommen absurd. Und dann die ganze Organisation der Leute, die nicht in ihren Häusern bleiben konnten, sowohl vom Norden, aus dem Norden als auch aus dem Süden, in den Hotels, in den Kibbutzim, über die Psychologen, die sich organisiert haben und die Sozialarbeiter und wir Akademiker sind auch reingegangen und haben Vorträge gehalten. Viele Leute, die schon lange pensioniert sind, haben Kinder unterrichtet in den Hotels. Das war alles die israelische Zivilgesellschaft, die das alles auch getragen hat. Der Staat war eigentlich unfähig und auch in vieler Hinsicht natürlich nicht so wahnsinnig interessiert. Und da gibt es ja auch viele Theorien, auf die wir vielleicht eher nicht eingehen sollten, warum der Staat weniger interessiert war, wo man nur sagen kann, also sowohl die Bevölkerung im Norden als auch die Bevölkerung im Süden, die evakuiert ist, sind nicht unbedingt zum großen Anteil Wähler von Netanyahu. Sagen wir es mal nur so angedeutet.
Ist das auch ein Dilemma, dass die Zivilgesellschaft an so vielen Stellen eingesprungen ist, wo sich der Staat zurückgezogen hat oder wo der Staat einfach handlungsunfähig war nach dem 7. Oktober, weil man als zivilgesellschaftliche Organisation natürlich auch damit ein Stück weit das am Funktionieren hält, was man vielleicht selber sehr kritisiert. Wie gehen Sie mit diesem Widerspruch um?
Ja, also erstmal glaube ich, dass nicht alle Menschen, die in der Protestbewegung organisiert sind, so gleich denken in dieser Beziehung. Also ich finde schon, natürlich ist das ein Dilemma. Natürlich müsste man sich überlegen, vielleicht sollte man diese ganze Sache in sich zusammenfallen lassen und nicht anstelle des Staates arbeiten. Aber da es doch um viele, viele Menschen ging, die sehr viel Hilfe brauchten, würde ich mal sagen, habe ich da auch persönlich kleine Probleme. Man hat schon das Gefühl, in dieser Situation muss man einfach helfen. Man kann diese Leute nicht alleine lassen. Auf der anderen Seite, eben, was zum Beispiel uns eher passiert und nicht nur uns, sondern auch anderen Freunden, auch noch vor dem wir haben alle vor dem Januar 23 gespendet, also für alle möglichen Organisationen, weiß ich, für Krebsvorsorge und Yad Vashem. Und ich habe auch immer für eine Organisation gespendet, die Kinder mit allen möglichen Krankheiten unterstützt und so. Und irgendwann hat man dann gedacht, ja, Augenblick mal, aber warum müssen wir unterstützen, wo wirklich, das ist die Aufgabe des Staates, sich um Kinder zu kümmern, die Krankheiten haben. Und dann sind viele von uns haben gesagt, jetzt spenden wir im Moment nur noch dieser Protestbewegung. Und übrigens, wenn wir schon mal davon reden, es geht um nicht wenig Geld. Viele Leute, auch wie wir, spenden monatlich diesen Protestbewegungen.
Wenn wir nochmal einen Blick auf das werfen, was jetzt vielleicht an Friedenschancen auf dem Tisch liegt. Welche Rolle spielt die Zivilgesellschaft, welche Rolle spielen die NGOs da, weil sie ja doch eigentlich mit dem, was sie von ihren eigenen Erlebnissen heute Morgen beschrieben haben, das ist ja im Grunde eine gelebte Zukunftsvision, wie auch ein friedliches Miteinander passieren kann. Welche Rolle haben für Sie die NGOs jetzt bei dem anstehenden, hoffentlich auch funktionierenden Friedensprozess?
Ich glaube, sie eine ganz wichtige Rolle, weil die Opposition, die sogenannte oder auch Opposition in Israel muss fühlen und merken und sehen, dass hinter ihr eine große Anzahl von Menschen steht. Und darum ist, ich glaube, die Tatsache, dass wir auf der Straße sind, dass wir weiter demonstrieren werden dafür, dass dieser ganze Prozess wirklich bis zum Ende durchgezogen wird, dass es um eine langfristige Lösung gibt, um die besetzten Gebiete in irgendeiner Weise zurückzugeben, irgendeine Art von Lösung da zu finden, ist es ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass die Opposition oder die, wer irgendwann hoffentlich, ja, werden ja doch Wahlen kommen nächstes Jahr und vielleicht dann doch eine andere Regierung, weiß, dass sie Rückendeckung haben. Denn das ist natürlich, das habe ich ja am Anfang versucht zu erklären, diese Frage der Zwei-Staaten-Lösung ist für einen Teil der israelischen Bevölkerung eine sehr, sehr kritische Frage. Und ich hoffe, dass es auch da nicht irgendwie militant wird. Weil es gibt schon eine große Gruppe in Israel, das ist deren Lebensinhalt, das ist deren Vision. Und darauf zu verzichten, ist praktisch unmöglich, auf diese Vision von Groß-Israel. Und da müssen wir sehr, sehr, sehr aktiv sein, präsent sein, in großen Mengen vor allen Dingen, weil ansonsten ist es anstrengend. Man fühlt sich in der großen Menge von Demonstranten auch sicherer, weil sie dürfen auch nicht vergessen, ich sage es mal ganz klar, mein Mann und ich, wenn wir auf die Demonstrationen gehen, dann halten wir uns von den Polizisten fern. Ich möchte nicht gerne angehalten werden, und weil ich mich auf die nicht mehr verlasse. Und unser Gefühl von Sicherheit hat sich sehr verändert in dem letzten Jahr. Vor 2-3 Jahren war das anders. Aber dieses Gefühl, dass man auf Demonstrationen geht und es mit einer Polizei zu tun hat, die Herrn Ben-Gvir und Smotrich unterstützt, ist schon unangenehm. Also man hält dann lieber Distanz.
Sie verfolgen ja auch nicht nur durch Besuche und Zeitungslektüre viel von dem, was in Deutschland passiert. Wie ordnen Sie die ja doch manchmal, ich habe das Gefühl, so mit Handbremse angezogen stattfindende Politik in Deutschland ein gegenüber der Situation in Israel? Ich habe das Gefühl, Deutschland hemmt sich selber mit all der Geschichte, die wir natürlich mit uns mitschleppen, hier eine klare Position zu beziehen. Wie sehen Sie das von Israel aus?
Ich sehe das schon als Problem Deutschlands, wobei ich natürlich das Dilemma Deutschlands, die Staatsräson, alles, was dahinter steht, kenne. Ich habe darüber selber geschrieben und es ist mir völlig klar, wo das herkommt. Aber ich finde, in den letzten letzten 2, 3 Jahren hätte man dem kritischer gegenüberstehen können. Und ich vermisse auch irgendeine ganz klare Position zu sagen, es ist nicht akzeptabel, dass jede Kritik gegen Israel als Antisemitismus bezeichnet wird. Und es müsste mal ganz klar gesagt werden. Auch den Organisationen in Deutschland, zum Teil deutsch-israelische Organisationen und sicherlich auch zum Teil den jüdischen Gemeinden, denen müsste mal ganz klar gesagt werden, es ist möglich, Israel als Staat und die Politik Israels zu kritisieren, ohne dass man antisemitisch ist. Und ich glaube, da ist in der Öffentlichkeit, in der Politik, hat keiner die Zivilcourage, das zu sagen.
Wäre es denn überhaupt besonders wirksam? Also wir haben ja in Deutschland gleichzeitig diese Hemmungen, uns zu positionieren und, glaube ich, wieder diese deutsche absolute Überschätzung, welche Einflussmöglichkeiten wir denn auch in der Region hätten. Was würde denn eine klarere Positionierung aus Deutschland bewirken? Wird die deutsche Stimme wirklich so gehört oder spielen die mächtigen Verbindungen längst woanders?
Na, also erstmal, ich sage das jetzt aus dem Bauchgefühl, ich habe da keine wissenschaftlichen Hintergründe nachgesehen, aber ich glaube mal so, Deutschland ist eine sehr wichtige Kraft in Europa. In Israel wird es versucht zu sagen, es gibt Deutschland und es gibt die antisemitischen anderen Europäer. Und wäre Deutschland in der Lage, wirklich auch die Position innerhalb Europas zu mehr zu führen und zu sagen, wir sind für die Existenz des Staates Israel neben einem Staat für die Palästinenser und kritisieren die Politik Israels 1, 2, 3 in den und den Punkten, dann hätte das in jedem Fall einen Einfluss. Ich warte darauf und ich habe auch versucht, persönlich, ich finde schon solche eben Leute auch wie Angela Merkel, nicht die Pro-Palestine-Bewegung, sondern die Politiker in Deutschland, die eigentlich wirklich pro-Israel sind, die müssen die sein, die diese Linie aufzeigen und der nachgehen. Weil ich habe auch sehr viel Kritik gegen die blinde Pro-Palestine-Bewegung, die auch mal sagt, keine Ahnung haben, was eigentlich wirklich abgelaufen ist. Die wissen einfach nicht genug, weil das Fakten sind uninteressant. Aber ich glaube schon, dass es wichtig wäre, wenn die deutsche Politik auf der einen Seite Israel per se als existenzmäßig unterstützt, aber sagt, es gibt rote Linien und wir können der Politik, die Israel betreibt, in jedem Falle kritisch gegenüber sein und nicht antisemitisch. Weil ich meine, wenn man sich Israel heute anguckt, auf diesem ganz schwierigen Pfad, wo es um die Demokratie geht, ist diese Kombination von Opferkultur und alles als Antisemitismus abstempeln, ist ja dieser Boden, auf der die antidemokratischen Bewegungen sich stärken. Und das finde das sehr, sehr beängstigend. Ich finde Israels Situation heute beängstigend. Es gibt sehr viele Zeichen dafür, dass die Demokratie im Moment sehr, sehr fragil ist. Und wir müssen wirklich viel daran arbeiten jetzt, dass die nächste Wahl erstens mal, dass die überhaupt stattfindet, dass die so stattfindet, dass alle Menschen wählen können, ohne dass sie irgendwie sich bedroht fühlen und dass diese Wahl auch anerkannt wird. Und wir müssen sehr hoffen, dass wir es schaffen, diese Regierung wirklich auszuwechseln, weil sonst weiß ich nicht, was in Israel passieren wird.
Ich denke, die nächsten Tage werden da durchaus entscheidend sein mit der Frage, wie jetzt der von den USA angestoßene Prozess weitergeht. Darauf können Sie dann schon zurückblicken, wenn Sie im Januar zu Gast sind in Deutschland im Fritz Bauer Forum in Bochum. Was können Menschen, die sagen, ich will noch mehr von Sibylle Heilbronn hören, im Januar erwarten? Was bringen Sie mit zu diesem Termin, den wir natürlich auch unter dem Podcast verlinken werden?
An sich eine etwas wissenschaftlichere Analyse der Zivilgesellschaft und in Israel, und zwar auch so ein bisschen historischer gesehen, in welchen Bereichen die Zivilgesellschaft eigentlich immer schon aktiv war. Zum Beispiel, wir haben gar nicht über den Libanonkrieg geredet, wo damals ganz klar die Zivilgesellschaft die war, die es dazu geführt hat, dass dieser Krieg aufgehört wurde nach vielen, vielen Jahren. Und also ich würde sagen, es wird ein etwas wissenschaftlicher Vortrag, wo es etwas mehr Struktur reinkommt. Und ja, und wie gesagt, heute Morgen haben wir alle diese Neuigkeiten gehört. Und dann wissen wir auch mehr. Und ich glaube, es ist sehr interessant auch zu sehen, wie sich diese Dinge jetzt hier in Israel weiterentwickeln. Wir werden in jedem Falle als Zivilgesellschaft und Protestmovement weiter arbeiten und hoffen, dass wir dann auch Erfolg haben.
Dann hoffen wir, dass wir etwas Appetit gemacht haben auf Ihren Vortrag im Januar. Und ich sage ganz herzlichen Dank, trotz frühem Aufstehen und schon Autofahren um 5 Uhr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sibylle Heilbrunn, schön, dass Sie zum Gast waren. Vielen Dank.
Vielen Dank, gerne.
10.12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter fritz-bauer-forum.de.